Nur wer trinkt, kann schreiben. Die Wellen spülen eine Flasche an, die offenbar schon eine lange Reise hinter sich gebracht hat. Ein Fischer sieht sie am Strand liegen und entdeckt darin eine schwer entzifferbare Nachricht, mit der ein Schiffbrüchiger um Rettung von einer Insel bittet. So will es der Mythos, so will es die Literatur, die allerdings die Auffindung gern noch etwas abenteuerlicher gestaltet. So bietet Jules Verne, gleich zu Anfang eines seiner spannendsten Romane, einen Hammerhai als Flaschenpostboten auf. Eine lordliche Yacht sichtet, ködert, fängt, hieft ihn an Bord, wo die übliche Magenschau beginnt, weiß man doch von der erstaunlichen Verfressenheit und Schluckpotenz dieser Tiere. Tatsächlich findet sich auch hier Überraschendes. Ein Clicquot-Produkt, wie der Champagnerkenner Major Knapps nach der Reinigung erkennt, eine Flasche also, und zwar eine, die es in sich hat. Die drei meerwasserzerfressenen Blätter zu verstehen, die jeweils in drei Sprachen den gleichen Hilferuf aufweisen, ist allerdings nicht leicht. Immerhin erkennt man, dass jemand gestrandet ist, Hilfe braucht und sich auf 37 Grad 11 Minuten Breite befindet. Den Längengrad und viele weitere wichtigen Angaben bleiben aber unentzifferbar. Am Ende wird es, manchen Missverständnissen und tausend Gefahren zum Trotz, dann doch gelingen, die Kinder des Kapitän Grant, das ist der Romantitel, mit ihrem Vater zusammenzuführen. Auch bei Astrid Lindgren erreicht die den Wellen anvertraute Flaschenpost von Ephraim Langstrumpf seine Tochter. Die Seeliteratur überhaupt und vor allem Piratengeschichten können auf dieses beliebte Requisit fast nicht verzichten. Cartoons über Schiffbrüchige auf Inseln erst recht nicht. Sogar ein weltbekannter Popsong von Police widmet sich dem Phänomen der Message in a Bottle. In der Wirklichkeit fehlt es merkwürdigerweise aber an Quellen, Nachweisen und belegbaren Geschichten über die Rettung von Ausgesetzten oder Gestrandeten mit Hilfe der Flaschenpost. Gleichwohl handelt es sich nicht nur um einen Mythos, dass Seefahrer in Notsituationen versiegelte Nachrichten ins Meer warfen. An einem Donnerstag, dem 14. Februar 1493, ist es bei Christophorus Columbus, der in seinem Tagebuch von sich in der dritten Person schreibt, soweit. Er setzt ein Fass aus mit seinem Entdeckerbericht. Dass man sein Fass niemals fand, entmutigte weder Columbus noch seine Nachfahren auf den Meeren. Es gab ja im Notfall auch wenig Alternativen. Die Chancen dafür, dass ein Fass oder eine Flasche Hunderte oder gar Tausende von Seemeilen unbeschadet übersteht und tatsächlich gefunden wird, sind nicht besonders gut, zumal Experten davon ausgehen, eine Flaschenpost könne durchaus 10-mal die Erde auf dem Meer umkreisen, ehe sie auf Land stoße. Dass Nachrichten darin noch zu lesen sind und an die richtige Stelle übermittelt werden, ist nicht weniger unwahrscheinlich. Wahrscheinlich sorgen zuvor Klippen dafür, dass die Behältnisse zerstört werden. Undichte Behälter lassen Seewasser ein, das erst die Nachricht beschädigt und dann zum Untergang führt. Am Strand überdecken Sand, Treibholz und Tang die Flasche. Finder gehen achtlos mit ihr um, werfen sie zurück ins Meer, um in nichts hineingezogen zu werden, oder behalten die Flasche und ihre Botschaft für sich. Vielleicht denken manche sogar noch an die lehrreiche Geschichte aus Tausend und einer Nacht, in der ein Fischer eine Flasche findet, das Siegel des Verschlusses bricht und damit einen höchst bedrohlichen Dschinn befreit, der ihn zu töten droht. Eine parodistische Spur führt von hier bis zur US-TV-Serie Bezaubernde Genie. Eine verlässlichere Form der Flaschenpostübermittlung benutzte man im 18. Jahrhundert. Georg Forster berichtet, nachmittags wurde ein Boot abgeschickt, um eine Flasche mit einer Botschaft an Kapitän Furneaux unter einem Baum zu vergraben, falls er etwa nach unserer Abreise noch hierher kommen sollte. Da Cook und Forster Wein und Schnaps mit sich führten, herrschte kein Mangel an Flaschen, die allerdings erst geleert werden mussten, bevor man sie als Botschaftshülle verwenden konnte, eine Notwendigkeit, der sich die Mannschaft oder die Offiziere sicher gerne unterwarfen. Zwar trank bei der größten Flaschenpostaktion aller Zeiten keiner mehr, dafür erzielten die Sendungen einen großen Erfolg. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg ehemals deutsche Seewarte, wollte nämlich mehr über die Geheimnisse der Meeresströmungen erfahren und gab deshalb zwischen 1887 und 1933 Normflaschen und Formblätter an deutsche Kapitäne aus. Auf den Formularen, die dem Finder eine Belohnung versprachen, wenn sie die Flasche mit Angabe der Fundposition und Zeit abgaben, hatten die Schiffsführer, bevor sie den Verschluss möglichst sorgfältig verschlossen und die Flaschenpost aussetzten, ihre Position und das Datum anzugeben. Über 600 dieser Flaschen kamen immerhin zurück und ermöglichten neue empirische Erkenntnisse zu den Strömungsverhältnissen im Meer. So harte Fakten interessieren all die Menschen, die noch heute der See oder den Flüssen ihre Flaschenpost anvertrauen, nicht. Sie wollen in der Regel auch nicht aus Seenot oder von einer einsamen Insel gerettet werden. Vielmehr reizt sie das Zufällige, die Sendung einer Botschaft ins Ungewisse, an einen unbekannten Empfänger, die Möglichkeit der Vergeblichkeit, die Chance auf Überraschungen und ein Medium, dem sie sich öffnen können, weil die Wahrscheinlichkeit ja gar nicht so groß ist, dass je einer lesen wird, was sie geschrieben haben. Romantische Gefühle, Scherze, Launen können Flaschenpostsendungen auslösen und manchmal auch die Kunst. Im Hamburger Museum für Kommunikation sammelt man schon lange alles, was mit Flaschenpost zu tun hat, und so ist es nur konsequent, wenn dort auch der Flaschenpostautomat der Münsteraner Künstlerin Kirsten Kaiser zu finden ist. Sie entwickelte ihn 1998 für das Ausstellungsprojekt »An Elbe und Rhein«. Doch jetzt steht er im Kommunikationsmuseum und stellt für nur 2 Euro dem Besucher alle notwendigen Dinge für eine Flaschenpost zur Verfügung. Eine Flasche, Briefpapier, einen Stift und natürlich einen Korken. Was man schreibt, wo man die Flasche dem Wasser übergibt, bleibt jedem selbst überlassen. Aber das Museum freut sich natürlich über Rückmeldungen und gereiste Flaschen. Manche von ihnen schaffen es nicht einmal aus dem Hafenbecken heraus. Andere dagegen treiben weit und immer weiter hinaus.